Hallo? Hier ist der Marlon vom Kinder-Yoga-Café Merlin am Prenzlauer Berg. Aufgepasst, liebe Spotifys, nächste Woche ist es wieder soweit. Wir laden alle weiblichen Zuhörer von Fest und Flauschig zum großen Mutter-Tochter-Nackt-Fotoshooting ein. Ja, ihr wisst genau, was passiert. Mit ruhiger Hand wird unser italienischer Hausfotograf Roberto Mutter und Tochter durch das Fotoshooting führen und in einer intimen Atmosphäre natürliche und schöne Bilder entstehen lassen, die auch noch später zu Hause bei der ganzen Familie für ein großes Hallo sorgen werden. Also, meldet euch schnell an. Und jetzt erstmal viel Spaß mit Janni und Olli, der Marlon.
Hallo, hier ist der Olli Schulz.
Hallo, hier ist der Janni Böhmermann. Na, grüß euch, ihr süßen Eierbären. Herzlich willkommen bei Fest und Flauschig. Es ist wieder soweit.
Der großen internationalen Sendung.
Ja, ich bin heute nicht in Deutschland. Ich verrate nicht genau, wo ich bin. Ich sag nur, es ist sonnig, es ist Strand. Und es hupen Autos hier. Es hupen Menschen mit dunkler Hautfarbe sich gegenseitig an. Ich darf aber nicht verraten, wo ich bin, aus
Genau, deswegen sage ich es, Janni ist in Sri Lanka. Hey!
Ich bin auf so einer Ölkur in Sri Lanka und es ist wirklich fantastisch. Ich muss sagen, nachdem die letzte Woche ja so ein kleines bisschen turbulent war,
Hast du dich zurückgezogen in dein Privatdomizil?
Ja, was heißt, ich musste mich zurückziehen. Ich wurde quasi abgeholt. Von
vermummten Männern.
Von vermummten Männern mit Bundesadlern auf T-Shirts, mit SEK-Beamten. Und ich wurde in den Flieger gesetzt, zusammen mit Abschiebehäftlingen, und wurde nach Sri Lanka abgeschoben. Ich habe gesagt, aber bitte nicht, lass mich nicht über Afghanistan fallen oder sowas, sondern bring mich irgendwo hin, wo es schön ist. Und dann haben die gesagt, ja komm, pass mal auf, hier hast du einen Voucher für eine Lomi-Lomi-Massage. Wir kennen ein schönes Retreat in Sri Lanka, zieh dich mal
zurück. Genau, außerdem brauchen die dann noch einen weißen Diktator. Und da haben sie gedacht, wollen wir den Wilmi mal ran für ein paar Wochen. Der sorgt hier für Zucht und Ordnung. Jan, es ist Ostern, es ist der 21. April und wir haben tatsächlich heute die große Ostersonntagssendung.
Oh, ist das schön. Ich erinnere mich an viele Ostersonntage, die wir gemeinsam verbracht haben, und ist ein weiteres Kreuzchen in meinem Kalender, Ostersonntage mit Olli Schulz. Keine Eierwitze heute.
Keine Eierwitze.
Aber es gibt keine, ich hab dir schon versprochen, keine juristischen Auseinandersetzungen werden auch nicht stattfinden, weil das ist wieder so eine Sendung, wo dann Leute mit einem gezückten Bleistift vorm Podcast-Empfangsgerät sitzen und alles abschreiben, was in irgendeiner Art und Weise gesagt wird, und daraus neue Artikel stricken. Aber nein, das nicht mit uns.
Wir schieben da einen Riegel vor.
Wir lassen uns diese Medienmechanismen, von diesen Medienmechanismen nicht zur Bitch machen.
Lassen wir nicht. Wir haben eben gerade abgemacht, ich darf dich ein bisschen triezen mit der ganzen Thematik, du darfst aber nichts dazu sagen.
Nee, ich kann was dazu sagen. Du hast völlig recht.
Es ist ein wahnsinnig langweiliges Thema.
Es ist wahnsinnig langweilig. Es interessiert niemanden. Es läuft seit 2,5 fucking Jahren. Es ist keine Sache, die irgendwie aktuell ist. Es
hat aber nichts läuft länger als die Affäre mit der Bloggerin bei dir auf alle Fälle.
Ja, das stimmt. Das ist übrigens eine geile Geschichte. Damit kann ich direkt vielleicht mal anfangen. Ich habe diese Woche angefangen, die Instagram-Feeds von Christian Lindner und Michael Wendler miteinander zu vergleichen. Nicht nur, dass sie namentlich sehr ähnlich beieinander sind. Auch das, was in den letzten der großen Oppositionspartei FDP ist tatsächlich in einer Liebe gefangen, die das Licht der Öffentlichkeit nicht scheut.
Nee, das stimmt. Er ist glücklich und er zeigt es auch gerne. Und Michael Wendler zeigt es auch gerne. Ich habe heute gerade wieder was gesehen vom Wendler. Dieses Foto, wie er hinter... Lindner hat die 20.000 und Wendler hat die 2.000. Also
ja, und aber dieselbe Ästhetik im Auto durch die Gegend fahren. Es kommen auch noch so Urlaubsfotos mit so Füßen im Wasser und Strand und Hände, die sich halten und E-Mails bekommen, Briefe nicht, aber E-Mails und Instagram-Nachrichten von Leuten, die mir erklärt haben, wie das sein kann, dass wenn man sich Augentropfen reinmacht, dass dann man Geschmack im Mund hat. Und es geht wohl über die Tränenkanäle, sind im Rachenraum verbunden, und es gibt einige Augentropfen, die, wenn man die zur Allergiesaison in die schnell enttäuscht, dass es nur um Michael Wendler und seine Freundin geht und um Augentropfen, die man im Nasenraum...
Böhmermann stellt klar, heißt die Sendung. Böhmermann stellt klar.
Böhmermann stellt klar oder... Nee, anders.
Wie sagt man so schön, mit persönlichen Worten. Also was ist dann, ist Ostern Heinz-Rudolf auf Kunze? Verstehst du, was ich meine? So eine Größenordnung?
Kann man gar nicht so sagen. Man tut Ostern ein bisschen Unrecht, weil also die Katholiken, die jetzt zuhören werden, sagen, natürlich ist Ostern das wichtigste Fest. Also ich behaupte jetzt mal aus meiner... man denn überhaupt und so? Zu kompliziert, zu kompliziert.
Zu kompliziert, muss man mal, vielleicht muss man
da muss mal einer von McKinsey ran. Da muss mal einer von McKinsey ran an das in den Feiertag und immer ein bisschen rationalisieren und streamline. Das muss ein Einzelevent werden. Nicht eine Mischung aus mehreren Events, dass man nicht genau weiß, wo oben und unten ist.
Durch die Medienlandschaft ziehe. Ganz ehrlich, ein angesagter...
Was hätte denn aus dir werden können, wenn du nicht mit mir die Medienlandschaft...
Charakter-Schauspieler.
Ja. Höchstens Tatortgehilfe, weil irgendein Typ, der irgendwie...
Ganz ehrlich, nee. Kommissar, ich habe das Zeug zum Kommissar. Auch Sätze, die man von sich hört gerne. Olli Schulz, ich habe das Zeug zum Kommissar.
Nee, die Sendung sollte heißen Heiße Tränen, Doppelpunkt. Böhmermann gesteht.
Böhmermann gesteht, ja.
Schulz, fassungslos.
Schulz fassungslos. Böhmermann gesteht, Schulz fassungslos. Das reicht. Das ist super. Genauso sollte das heißen. Apropos gestehen, ich kriege immer noch wahnsinnig viele E-Mails zum Thema Michael Jackson. Und das hört nicht auf. Die Michael Jackson Army ist so stark wie nie zuvor und sie wird immer stärker. Sie schreibt mir auf Instagram. Leute, die ich weggedrückt habe, kommen mit neuen Instagram-Profilen wieder. Michael Jackson ist denen so verdammt wichtig. Jetzt hat einer einen Vorschlag gemacht und meinte, auch er zweifelt jetzt inzwischen an dieser Dokumentation. Gibt es denn nicht von einem von den Opfern eine Phantombildzeichnung von dem Penis von Michael Jackson, dass der mal abgeglichen wird? Und dann habe ich überlegt, das wäre vielleicht wirklich eine Möglichkeit, um mal zu beweisen, ob das wirklich Sex gab und so. Aber der wurde ja bestimmt mitoperiert, oder? So oft wie Michael Jackson sich operiert hat. Meinst du, der wurde mitoperiert? Ob er den farblich angeglichen und
ich glaube,
Status der Größe seiner Popstar-Status, dass der größer gemacht wurde?
Wenn du dich so oft operieren lässt wie Michael Jackson, sagt irgendwann der Arzt, pass mal auf, wir
kriegen einen Discount. Auch was machen.
So ein Discord. Nee, da machen sie unten direkt mit, da sagt der Arzt, ach komm, wenn ich einmal dabei bin, ist eh egal. Mhm. Weißt du, mit dem gleichen Skalpell und so. Ist das eigentlich so, dass wenn nur ein Mensch operiert wird, dass dann die Ärzte das Skalpell, was sie fürs Gesicht benutzt haben, und wenn das sonst kein anderer anfasst, auch für andere Sachen benutzen können, weil es ist ja letztlich alles ein Mensch, da kommt ja nichts Neues dran, ob man ein Skalpell für alles benutzen kann.
Auch für den Salat zu Hause oder wenn man Mittagspause...
Nee, das ja dann nicht, da kommen ja Bakterien da dran. Ja. Aber wenn das Gesicht gemacht wird, liegt das Skalpell da so, dann sagt der Arzt, ach komm, dann machen wir direkt noch unten mit, kostenlos. Kriegst du als Bonus oben mit dazu. Weißt du, wenn man manchmal beim Waschmittel oder bei Spülmaschinentabs noch so 10% extra bekommt, hat er wahrscheinlich einfach so eine Penisoperation mitbekommen. Oder vielleicht hat er auch dem Arzt zugeraunt, ich habe ja gerade so ein Problem mit so ein paar Jungs, können Sie mir meinen Penis unkenntlich operieren? Und dann ist er aufgewacht und da war da so eine Sonnenbrille und so eine Perücke drauf.
Der weiß man nicht, Michael Jackson wurde operiert. Ja, das sind alles hier Theorien, die vielleicht in einer zweiten Doku stattfinden werden. Jan, was wollte ich?
Mal was Ernstes jetzt. Jetzt nee, mal wieder was, nee, so
nicht
was Ernstes.
Nicht was Ernstes, aber stell dir mal vor, du warst aus der vollen Narkose auf. Der Schönheits, aber du wolltest dir die Nase machen lassen, ein bisschen kleiner. Du wolltest so eine Heidi Klum Nase haben, ne? Und dann wachst du auf aus der vollen Narkose und der Schönheitschirurg sagt zu dir, Herr Böhmermann, ich habe mal unten geguckt, während wir dann voll Narkose waren. Das ist ja auch nicht so doll. Dann machen wir auch noch ein bisschen was nächstes Mal. Würdest du das sagen, das wäre übergriffig, dass er da guckt? Oder?
Ich glaube eh, dass wenn du betäubt auf dem Tisch liegst, dass der Ärzte auch viel mehr gucken, dass auch Späße gemacht werden und irgendwie du noch, wie oft man schon als Patient in Vollnarkose in irgendwelchen Arzt-Hochzeitsvideos aufgetaucht ist, weißt du, wo man dann, das war der immer gepupst hat in der Narkose. Das ist ja süß, dass ihr mit dem noch ein Video aufgenommen habt. Und dann tauchst du bei so einer Arzthelferin-Hochzeit auf, als schlafender Patient und die haben irgendwie mit keinem Pimmelmann irgendwie ins Gesicht gemalt. Ich glaube, das passiert öfter bei Ärzten. Ich glaube aber nicht, dass Ärzte einem so einen Service anbieten. Vielleicht in anderen Ländern. In Amerika oder sowas, wo Ärzte nach dem schnellen Geld her sind. In Deutschland ist es ja noch einigermaßen zum Glück in den Kinderschuhen. Da geht es ja ein bisschen auch noch echt um die Ehre bei deutschen Ärzten. Also so ein bisschen zumindest.
Meinst du?
Ja, ich glaube schon, dass deutsche Ärzte eigentlich ehrenvolle Gesellen sind. Es sind oft unseriöse Typen, aber es das heißt ja nicht, dass sie trotzdem nicht Ehre haben können. Ehrenmänner und Frauen. Ärzte, ja doch, schon.
Ehrenärzte.
Ehrenärzte.
Alles. Es ist die große Ostersendung. Es ist Böhmermann gesteht, Schulz ist fassungslos. Ihr seid heute live dabei. Jan Böhmermann aus Sri Lanka.
Aber es muss noch heiße Tränen, Doppelpunkt davor. Heiße Tränen, Doppelpunkt. Oder, und nicht heiße Tränen ist so viel, falsche Tränen.
Falsche Tränen.
Fragezeichen? Nee, nicht falsch. Verlogene Tränen. Nee, auch nicht. Verlogene dann denken die Leute, es ist ironisch gemeint.
Ja, ja.
Oder dann irgendwie sowas wie,
Real
Schluss
Talk.
Aus.
Einfach Real Talk.
Real Talk Doppelpunkt. Böhmermann gesteht, Schulz ist fassungslos.
Ja, so, jetzt haben wir es endlich.
Jetzt endlich haben wir es. Oh Gott, das Brainstorming auch erledigt in der Sendung. Ich habe ein paar Themen auf der Pfanne, Olli.
Ich würde gerne kurz ein bisschen Musik machen, weil wir werden gleich meine Gitarren angeliefert. Ich gehe in 14 Tagen auf Tour. Der Typ, der alle Gitarren gestimmt hat und alles gemacht hat, der hat mir gerade eine SMS geschrieben. Er ist in 3 Minuten hier und bringt mir die rein. Da muss ich dem die Tür aufmachen. Dann würde ich gerne vorher ein bisschen Musik auf die Liste packen und dann gleich mit vollem Gehör dabei sein, wenn du gleich deine ganzen Themen auspackst.
Ja, ich muss auch gleich was gestehen und du wirst wirklich fassungslos sein.
Ja. Okay. Ich wünsche mir jetzt erstmal.
Gleich ist Real Talk.
Es tut mir schrecklich leid. Ich möchte mal ganz kurz sagen, letzte Woche hatten wir wieder ein selbst eingemachtes Intro von Florian. Ich bin echt ein schlechter Moderator. Ich vergesse immer die Namen von den Leuten zu sagen, die mir irgendwelche Songs schicken. Auch der nächste Song wurde mir von einem Hörer geschickt, von einer Band, die ist ganz neu und das hat mich umgehauen. Fontaines DC. Der Song heißt Too Real und das erinnert mich, es ist so eine Punk-Attitüde, die ich irgendwie jahrelang nicht gehört habe. Totale Gänsehaut bekommen, ist nicht was für jeden von euch, aber dieser Podcast hier ist auch nicht was für jeden von euch. Ja. Genauso wie wir, Bömi Böhmermann und Schulzi Schulzmann nicht, was für jeden sind. Aber ihr seid immer noch dran. Das ist die große Ostersendung. Jan packt noch einen Song rauf und dann kommen die heißen Themen.
Ich packe gar keinen Song da drauf. Ich bin hier so mit beiden Beinen im warmen Kokosöl. Songs ist momentan nein. Okay. Mit Schriftsätzen, mit juristischen Angelegenheiten, mit Verwaltungsrecht. Da kannst du mir mein Herz erobern. Aber Musik bin ich nicht für empfänglich.
Ich bin noch empfänglich für Musik, deswegen packe ich Murray Head noch auf die Liste. Murray Head kennen einige nur von einem einzigen Lied. Weißt du, welches Lied ich meine, Jan?
Ja, na klar.
One Night in Bangkok. One Night in Bangkok.
And the world's your oyster.
Genau, ansonsten kannte ich nicht. Neulich habe ich aus Langeweile mir mal Murray Head Platten angehört. Und das ist ein ziemlich guter Songwriter. Der Song Last Day of an Empire, den mag ich total gerne. Von der Platte Voices von Murray Head. Packe ich auch noch auf die Liste. Hört euch das mal an. Und dann sind wir gleich wieder da mit der großen Ostersendung. Böhmermann gesteht.
Was hast du da hinter dir im Regal stehen eigentlich? Sind das Spiele? Abalone?
Ja, Abalone.
Monopoly?
Kiss-Monopoly habe ich, muss man dazu sagen. Captain Future ist hier. Captain Future.
Als Spiel? Kniffel da unten.
Kniffel und Scrabble habe ich auch noch.
Das gibt's auch gar nicht.
Ja. Wir machen gleich Spielerseele, Jan.
Wir machen hier gleich Podcast Scrabble bei Fest und Flauschig. Welcome to Spotify. Welcome to the global edition of Fest und Flauschig. I'm from Sri Lanka and Oliver is now in Berlin.
That's true.
But we're together trotzdem.
Bis for gleich. You guys out there.
Ganz ehrlich, wie kann man so dumm sein? Wie kann diese Dummheit kennt keine Grenzen? Wie kann man so dumm sein? Ich weiß, das ist ja nur eine Kleinigkeit, aber die Dummheit, die daraus spricht, ist so groß. Wie kann man so dumm sein?
Es ist die große Ostersendung. Es sind die Kessler-Zwillinge aus dem deutschen Fernsehen. Jan Kessler.
Michael und Christian Kessler.
Ja, genau. Michael und Christian Kessler sind zurück. Und wir begrüßen euch. Habt ihr euch auch schon schön heute Morgen die Eier aufgeklopft, die gemalten? Und hängen die überall an euren Sträuchern? Und habt ihr auch einen kleinen Osterhasen vielleicht von draußen an die Haustür gehängt? Ja. Schmückt ihr euch das? Seid ihr schon in diesem spießigen Bereich angekommen, dass man draußen was ranhängt, weil die Nachbarn das machen? Oder seid ihr noch dagegen?
Oder diese komischen Zweige abpflückt, die dann so herrlich anfangen zu blühen in der Vase, in der Wohnung und so. Einfach so ein bisschen Nature, ein bisschen Natur reinholen, mal in die Wohnung, mal ein bisschen den Frühling einkehren lassen. Habt ihr schon Frühjahrsputz gemacht?
Genau, hast du schon Frühjahrsputz gemacht?
Hast du schon Frühjahrsputz gemacht?
Nein, habe ich noch nicht gemacht, aber werde ich machen müssen. Ich habe nämlich keine Putzfrau. Viele Leute haben eine Putzfrau, aber ich habe sowas
Warum nicht?
Die letzte hat aufgegeben. Ist kein Witz. Zu viel Privat hat. Sie meinte, sie hat zu viel Privat um die Ohren. Ich habe ihr aber nicht geglaubt, das war eine billige Ausrede.
Die hat aufgegeben, weil was ist, Herr Schulz, es ist verkrustet. Alles verkrustet.
Nee, die meinte einfach, das ist zu viel Arbeit und sie hat auch selber privat einiges.
Das ist so viel Arbeit?
Ja, und die habe ich über Bettina Rust habe ich die wirklich tatsächlich bekommen, die Putzfrau.
Kennengelernt.
Bettina Rust meinte,
Die Rustfrau.
Erst wollte ich die Rustfrau und dann die Putzfrau haben und die Rustfrau wollte nicht putzen, also habe ich eine Putzfrau genommen. Quatsch. Also habe ich die Putzfrau und dann hat die nach dreimal sich einfach nicht mehr gemeldet und dann mir ausrichten lassen, dass es einfach alles nicht, das ist zu viel.
Wenn das Gespräch, das Abschiedsgespräch von der, mit der Putzfrau so ist wie so, ein, wie so eine schwierige Trennung, wo man von Anfang an schon wusste, es wird irgendwie nichts, aber sie sich nicht traut, dich zu verletzen. Olli, ist nichts gegen dich persönlich, aber deine Wohnung ist wirklich unfassbar schmutzig. Ja,
das, so ein bisschen kann man.
Aber ist das nicht dein Job? Ist das nicht dein Job, die Wohnung zu putzen? Nee, ja. Aber es gibt auch Grenzen.
Es gibt auch, Kammerjäger.
Hat auch,
ja. Jan, ich wollte was erzählen kurz. Ich habe letzte Woche Dumbo im Kino gesehen.
Habe ich vorgestern gesehen.
Kurz ist das bevor nicht ich ein schöner bin. Film?
Es ist ein wirklich schöner Film und ich habe mich geärgert bei Rotten Tomatoes überhaupt. Ja. Warum höre ich auf Rotten Tomatoes? 48%, das ist ein wunderschöner Film. Er traumatisiert Kinder genau das richtige bisschen, dass man danach mehr Fragen hat als Antworten. Das ist ganz wichtig. Und ein wunderschöner Film.
Ich fand ihn richtig schön. Und das war der erste Tim Burton-Film, den ich seit längerem gesehen habe, weil ich irgendwann Tim Burton so ein bisschen über hatte. Aber ja, man muss mal sagen, wie der Dumbo gemacht war, die Animation vom Dumbo, da ist mir sofort, das ist mir das Herz aufgegangen. Ich würde auch sagen, ich habe auch echt eine Träne im Auge gehabt. Und ich saß dann neben meiner Tochter und ich wollte nicht, dass sie sieht, wie ich weine.
Also hast du sie geschlagen.
Jetzt habe ich sie schnell im Bauch geboxt. Nee, und dann haben wir diesen Film gesehen und wir waren noch ein paar mehr Leute im Kino und dann muss ich sagen, das war wirklich ein, alle waren begeistert und was ich daran gut fand ist, ich bin auch so ein ätzender Nerd manchmal auf Netflix-Produktionen, generell bei irgendwelchen Sachen, dass ich immer denke, ich muss jetzt mitreden über das Drehbuch oder die Kameraführung und genieße so einen Film nicht mehr, weil ich nun mal auch abgesehen von meiner Musikleidenschaft wirklich großer Filmfan immer war oder bin, aber mal Film einfach genießen, das hat der Film geschafft, dass ich einfach dachte, der war rundum perfekt und war schön und ich musste eine Sache gestehen, ich habe aber den Original Dumbo nie gesehen.
Was?
Nie gesehen. Nie gesehen.
Nicht mal, du hast 100%ig hast du den gesehen, das ist ein Film, den vergisst man, den hat man mal gesehen und vergisst ihn dann wieder, weil der Körper zumacht. Du wurdest traumatisiert davon. Nee, du wurdest, ohne Witz, das war bei Bambi zum Beispiel. Zumacht. Nein, das war bei Bambi bei mir so und bei Dumbo glaube ich auch, bis mir dann irgendwann diese psychedelische Dumbo-Szene einfällt, wo ich glaube Dumbo irgendwie so einen merkwürdigen Traum hat oder sowas. Die kennst du 100%ig?
Ich glaube, ich kenne ihn, aber ich habe ihn wirklich nicht mehr. Ist es nicht im Original Dumbo so, dass auch jemand stirbt, die Mutter oder so? Haben die das nicht jetzt ein bisschen verweichlicht, dass die Mutter nur weggeschickt wird diesmal? Ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht mehr so genau. Ich habe auf jeden Fall Dumbo gesehen und kann mich an diese Traumsequenz erinnern. Und ich habe erst gedacht, das wäre so ein Tim Burton-Ding, dass er das ohne Disney zu fragen gemacht hat. Weil das heißt ja inspiriert von der Comic-Verfilmung oder von dem Comic. Aber das ist ja, ein Disney-Film. Das heißt, er durfte sich da voll bedienen aus allem, was den alten Dumbo ausgemacht hat.
Ich bin jedenfalls froh, dass Johnny Depp nicht als Dumbo mitgemacht hat.
Ja, da habe ich auch gedacht. Zum Glück nicht dieser typische Tim Burton-Cast, wo man irgendwann, dann kommt noch Helena Bonham Carter rein und so. Aber nichts von alledem. Es war Colin Farrell. Ja. Als Vater, fantastisch gespielt. Michael Keaton.
Lars Eidinger ganz kurz auch in einer Szene.
Habe ich auch gesehen. Ich dachte, sitzt er im Kino so, what? Lars Eidinger? Jetzt ist er überall.
Ja, jetzt ist er überall.
Mit der Deichkind-Frisur nochmal schnell reingesprungen in den Dumbo-Film. Als Deutscher natürlich, als deutscher Elefantenhändler. Lars Eidinger, einen kurzen Mini-Auftritt. Lars Eidinger als deutscher Elefantenhändler repräsentiert Deutschland angemessen.
Finde ich auch total gut.
War und voll so ein Huch-Moment. Huch, Lars Eidinger. Huch.
Ja, war wahrscheinlich so ein Drehtag und er konnte da mal reinschneiden und hat auch irgendwas mal gepostet von der Blue Box oder so. Keine Ahnung.
Olli, ich muss gestehen, am Anfang habe ich so sehr über die Freundin vom Wendler geredet. Ist ja 18. Ja. Hat man da nicht als im weitesten Sinne jemand, der in den Medien arbeitet, auch eine Verantwortung, dass man ein bisschen aufpassen muss, dass man die ein bisschen vor sich selber schützt?
Kannst du ja nicht mehr machen. Mit 18 ist die ja volljährig und die will das ja auch. Und so wie ich das weiß, ist ja auch Michael Wendler, also wie mir das zugetragen wurde, Michael Wendler nicht ihre erste große Errungenschaft oder wie auch immer. Die will einfach berühmt werden und die will mit Michael.
Moment, hat die, bevor die 18 war, schon irgendeinen anderen Schlager-Promi abgeschleppt oder was?
Es gab
hat
mal,
sie
es gab
abgeschleppt mal oder hat er
Frank
abgeschleppt?
Zander, dass sie mit Frank Zander im Restaurant saß und Frank Zander am Ohr geknabbert hat oder ich habe keine Ahnung. Irgendwo war da so ein Bericht darüber. Das sind aber auch alles Zander am Ohr geknabbert. Das sind auch alles so Sachen, wo ich gar nicht, ich möchte ihr das gar nicht irgendwie alles vorwerfen, weil das ist ein junges Mädchen, die irgendwann vielleicht doch nochmal eine Erleuchtung haben wird. Wie viele junge Mädchen und viele junge Männer das irgendwann haben und denken, Gott, was bin ich für ein Vollidiot gewesen oder wie peinlich ist denn das im Nachhinein? Aber momentan ist sie da nicht drin in dieser Situation. Momentan denkt sie, das ist das ganz große Glück, mit Michael Wendler zusammen im Supermarkt in Florida einkaufen zu gehen und sich dabei filmen zu lassen, um gar nicht zu merken, was für ein unangenehmes Mumenschanz das ist. Und jeder schaut sich das an, jeder mit einem guten Humor ist da gerade Fan von diesen Sachen. Aber eigentlich ist es einfach nur ein Zeichen, wie verloren Menschen sind und so, nichts anderes. Und deswegen fällt es mir auch so ein bisschen schwer, immer so gehässig zu sein, weil jeder Mensch kann ein eine Situation, also nicht in die Wendler-Situation, aber in Situationen kommen, wo er
ja, aber Christian Lindner ist in die Situation reingerutscht und das ist das eigentliche Problem. Sollte man jetzt über Christian Lindner und seine Franka, das zweite große deutsche Instagram-Schlagerpaar, genauso reden wie über den Wendler und seine Laura? Weil letztlich, wenn ich mir die Bilder angucke, sie sehen ähnlich aus. Ich habe nämlich diese Woche mir aufgefallen, ich habe gestern Spiegel Online gelesen. Morgens war irgendwie ein Artikel, nachts war das. Nachts habe ich einen Artikel gelesen. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und der Artikel hatte sich verändert. Und zwar war das ein Artikel über die neue Generalsekretärin der FDP. Und da stand, RTL habe herausgefunden, könnte die neue Generalsekretärin der FDP werden. Das hat der Sender RTL zuerst gemeldet. Beim Sender RTL arbeitet auch die Freundin von Christian Lindner, Franka L. Und dann dachte ich, Moment mal, das ist ja ein geiler Satz. Und dann guckte ich zwei Stunden später wieder bei Spiegel Online rein. Selber Artikel und der Satz mit der Freundin war verschwunden.
Aha.
Wirklich, ja. war das
Spiegel TV, bei DDE?
Bei Spiegel Online, war das, weil sich einer beim Spiegel beschwert hat, dass der Name da, weil Christian Lindner oder seine Anwälte sich beschwert haben oder weil die Spiegel Online Redakteure gesagt haben, das macht man nicht, weil das ist ja letztlich eine Unterstellung, dass da die Freundin von Christian Lindner, die bei RTL arbeitet, was damit zu tun hat, dass diese Nachricht bei RTL zuerst rausgeblasen wurde. Das ist ja erstmal eine Verknüpfung sind zwar zwei Tatsachen, aber die Verknüpfung, die da entsteht, ist ja unzulässig, wenn man keine Beweise hat. Hat das Spiegel Online selber rausgenommen oder hat da Christian Lindner interveniert? Möchte Christian Lindner nicht, dass wir diese Fotos sehen, die er selber postet? Das frage ich mich die
nachher. Wahrscheinlich liegt er in einem ambivalenten Verhältnis da gerade. Einerseits liebt er wie heißt denn die Freundin überhaupt nochmal von ihm?
Seine Laura, glaube ich. Francesca Laura,
irgendwas Francesca mit A Laura am Ende. Müller. Auf alle Fälle ist es so, dass die Frage ist, wenn es in den 60er Jahren schon Instagram gegeben hätte. Hätten Loki Schmidt und Helmut Schmidt das gleiche Spiel vielleicht gespielt? Man weiß
das haben sie nicht. Die haben es ja gemacht, aber das war was anderes. Das ist was. Das Verhältnis von Christian Lindner zu seiner Laura ist ein kleines bisschen so, also sowohl von der Inszenierung als auch vom, ich sag mal, wie drückt man es vorsichtig aus, vom das Gefälle. Ist auf im anderen Level, aber auch ähnlich. Und man hat die ganze Zeit das Gefühl, man würde gerne diese Inszenierung, dieses sich inszenierende Paar vor sich selber schützen, aber irgendwie guckt man sich's auch gerne geil an und denkt sich, musst du wissen, ja, musst du selber wissen. Musst du selber wissen, was du da so rausbläst.
Aber ist es in erster Linie auch wichtig, ob das jetzt ein guter Politiker ist oder nicht, Christian Lindner? Da sind ja auch. Aber es ist nicht eigentlich egal, ob die Leute. Ich weiß es nicht. Ich habe Christian Lindner nicht
gewählt. Ich finde ja auch, dass es egal ist. Aber wenn du das diese Inszenierung von Privatleben zum Teil deines öffentlichen Auftreten machst, dann ist das eine Kategorie, mit der du möchtest, dass die Menschen umgehen. So ist das nun mal. Das ist Bild-Zeitungsregel Nummer 1. Was die Leute rausblasen, wird verwendet. Was die Leute nicht rausblasen, wird nicht verwendet. Ja. Und wenn du das selber rauspustest auf deinen Instagram-Kanälen, dann möchtest du, dass es besprochen wird. Und wenn dann bei der Besprechung rauskommt, dass eine scheiß Idee ist und dass man das Gefühl hat, das ist nicht cool.
Ich finde einfach, das wahnsinnig beschämt immer noch. Für mich geht es um so eine humanistische Grundsatzfrage. Warum müssen mir Menschen zeigen, wie glücklich sie sind? Wie verliebt sie sind? Warum müssen Menschen das alles? Hatten wir schon vor 7 Jahren, als du den Satz gesagt hast, mal Liebe vor Leuten
hat nichts zu bedeuten.
Und das ist eigentlich auch das grundsätzliche Ding. Das wird immer wieder passieren, dass das immer noch, man denkt irgendwie, vielleicht werden die Menschen vorsichtiger oder merken, dass das alles irgendwie auch, also man wirft sich so einem Volk irgendwie als Fraß vor und lässt sich darüber dann so urteilen. Und so, dass es einfach gesünder ist, das nicht zu machen. Ich glaube ja tatsächlich, wenn ich jemanden kennenlerne, eine Frau kennenlerne und ich finde die interessant und ich finde nichts über sie im Internet, weder bei Instagram noch sonst was oder außer, also nichts, wo man denken kann, ah, so ist die also drauf, dann ist mir der Mensch gleich viel interessanter und sympathischer als jemand, von dem ich gleich sehen kann, aha, letztes Jahr war der da, das hat er da gemacht und das hat er da gemacht. So, das ist ja eine Sache, ich habe mich mit einer Freundin unterhalten, gerade letzte Woche und dann, die hat sich von ihrem Freund getrennt und dann meinte ich so spitzzüngig natürlich, na und jetzt Tinder oder so. Und da hat er mir einen langen Vortrag gehalten. Das war eine attraktive Frau, die mir einen Vortrag gehalten hat, warum sie das nicht macht, weil sie meint, ey, ich habe mir meine Männer immer so im Leben so aufgerissen, kennengelernt, weil wie viel alleine da wegfällt. Und dann hat sie so Sachen, die albern klingen, also die Art, wie der Typ sich benimmt gerade, worin man sich verlieben kann, der Geruch von jemandem oder irgendwas, alles fällt weg, alles ist nur aufs Wesentliche. Der gesamte gesamte Zauber drumherum, alles wird irgendwie gleich ausgelöscht und das will sie einfach nicht. Und das war für mich immer noch sehr, so, ist immer noch sehr stimmig, das Bild. Auch wenn es jetzt inzwischen in unserer heutigen Zeit vielleicht altertümlich klingt, finde ich das wirklich gut. Mhm. Leute, die nicht anfangen, ihr eigenes Ich zu veräußern. Also kann man, wir machen das ja auch, wir sind aber auch in der Öffentlichkeit, wir müssen, dass Leute zu einem Konzert kommen und ich will auch Leute unterhalten und mache auch gerne Instagram-Story. Mhm. Ich will das gar nicht alles so streng sehen, aber ich würde nie mit meiner Lebenspartnerin Hand in Hand mich irgendwo filmen, wo ich da irgendwie bin, um den
auf
Leuten zu zeigen.
Teppich.
Ja.
Ja, und weißt du, aber jetzt mal so als, nur als ethische Frage, als jemand, der dann über solche Sachen spricht, öffentlich. Wie verhält man sich denn jetzt? Beim Wendler ist es total klar. Da denkst du, ja komm, der Wendler und seine Laura, die sind halt Stulle, da machst du halt Witze drüber. Da kann man sich irgendwie hier die XXL-Auswanderer, XXL bei Vox gucken und Scherze drüber machen. Aber gilt das Gleiche dann nicht auch für den Oppositionspolitiker, möglichen Regierungsbeteiligten in wenigen Jahren und seine komische Liebesinszenierung?
Bis dahin, also ist das bis nicht dann ganz genau oben so? An der Spitze ist er nicht schon getrennt. Keine Sorge.
Meinst du wirklich? Keine, ja, aber guck mal, siehst du, ich glaube nämlich auch. Ich andererseits,
alleine, dass wir uns darüber jetzt schon so lange unterhalten und Gedanken machen, ne? Also ist ja auch.
Es ist auch ein völlig neuartiger Politikertypus. Früher war das quasi die Frau, die zumindest gefühlt intellektuell ebenbürtig und man hat irgendwie die gemeinsame Verantwortung geteilt. Loki Schmidt, die Kanzler oder Bundespräsidentengattinnen hatten Stiftungen. Das ist jetzt aber eine ganz andere, oberflächliche, neue Liga an Leuten. Ich war mal in Österreich bei der Romy. Da muss ich übrigens auch gerne mal ganz kurz drüber reden, über die Romy. Da war diese Woche auch wieder was los.
Was war da denn los?
Ja, erzähl ich gleich. Ich war bei der Romy letztes Jahr und da gab es diesen neuen Typus von Politikern, also Sebastian Kurz, dieser 31-jährige Kinderkanzler da aus Österreich. Der und Gernot Blümel, der Medienminister, die haben alle so aufgebrezelte Modelfreundinnen, sehen alle wirklich aus wie so Versicherungsvertreter aus so einem Mehmet Göker-Film. Weißt du, und laufen aber auch mit so aufgebrezelten Tanten darum, sitzen da, lassen sich auf dem roten Teppich fotografieren. Ist das jetzt der Style, der von Österreich nach Deutschland schwappt? Also ist das jetzt so die neue, ich meine, jeder kann, wie er möchte und so. Aber dann macht doch Instagram einfach aus. Mach doch einfach Instagram aus, wenn du nicht möchtest, dass das.
Aber vielleicht gehört das bei denen dazu. Die wollen.
Ja, aber dann kann ich aber auch sagen, ich glaube, dass
die wollen, dass es besprochen wird auf Instagram.
Ich glaube, nach dem, was ich in sehr intensiver Recherche. Das Schöne ist ja bei diesem, beim Paar Wendler Laura und beim Paar Christian und seine Laura. Einfach geil ist, wenn die Freunde von Christian Lindner einfach immer auch seine Laura nennen. Ist das intellektuelle Gefälle also auf anderem Level, in anderen Universen, aber das intellektuelle Gefälle ist gleich hoch ungefähr zwischen beiden. Und das Material ist wirklich fantastisch. Also ich hab mich gemeinsam mit einem Rechercheteam seit Monaten durch diese ganzen Videos geklickt, die es da gibt, von allen Beteiligten. Und das ist wirklich, unfassbar, was das für einen Spaß macht. Und ich denke, muss man jetzt den Moment abwarten, dass man darüber anfangen darf zu reden? Oder ist es jetzt hiermit beschlossen, dass das ein Thema ist? Ich meine, wir haben auch über Rudolf Scharping in den 90er Jahren gelästert, der sich mit seiner Gräfin Pilatus irgendwie auf Ibiza im Pool hat fotografiert. Christian Wulff und seine Bettina. Hatte der Wulff nicht zwischendrin eine andere?
Ja, die sind aber auch schon wieder getrennt. Die haben es zweimal versucht. Dabei bin ich ein bisschen informiert, weil ich noch nicht beim Zahnarzt war und die Bonte gelesen habe.
Oder weil mein Zahnarzt ist Christian Wulff.
Man kriegt ja.
Das macht, stell mal vor, der alte Altbundespräsident, weil sie ihm die Bezüge kürzen, muss jetzt irgendwie als Zahnarzt arbeiten oder bei Mr. Wash die Innenreinigung. Sind Sie nicht Miss Christian Wulff? Nee, ja, ich weiß
ehrlich. Ja, rede nicht so Mr. gerne Wash. Drüber.
Da rede ich nicht so gerne drüber. Über meine Zeit als Bundespräsident, da rede ich nicht so gerne drüber.
Konzentrieren wir uns aufs Wesentliche. Erzähl mal kurz, was wolltest du sagen mit der Romy? Was ist da sonst noch passiert? Ja,
pass auf, ich war letzte Woche war große Romy-Verleihung. Das ist so ein bisschen in Österreich inzwischen, letztes Jahr war es noch eine einigermaßen freie Fernsehveranstaltung. Inzwischen ist das zu so einer Art, weil Österreich so komprimiert wird. Österreich ist wie so ein man sagt ja, unter Druck entstehen Diamanten, aber in Österreich entsteht unter Druck eher viel Scheiße. Österreich ist ja wie so ein zu frech gewordenes Bundesland. Letztlich ist das ja wirklich, also als Deutscher, liebe Grüße, ein ganz tolles Land und so. Ihr seid stolz auf euch, könnt stolz auf euch sein und so, was ihr alles alleine erreicht habt. Aber beim nächsten Weltkrieg müsst ihr trotzdem mit uns an die Front.
Seite an Seite.
Wie immer. Nee, Österreich ist ja wirklich, hat ja wirklich viel erreicht und so, aber letztlich ist das wie so ein Bundesland, was ein bisschen zu selbstbewusst ist. Und letztes Jahr war Österreichs wichtigste Preisverleihung, glaube ich, die Romy in der Wiener Hofburg. Das ist sowas wie Bambi quasi, nur für Österreich. Ne? Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ja, ja. Man geht da als Deutscher hin. Es ist eine absolute Top-Notch-Veranstaltung, nur die Top-Promis. Aber man kennt niemanden. Das sind alles so österreichische Stars, wo man immer denkt, ah ja, wo man sich das einzige Mal im Leben als deutscher Künstler so ein bisschen so fühlt, wie sich amerikanische Künstler bei Wetten, dass in Deutschland fühlen. So ein kleines bisschen. Nur, dass man nicht einen komischen Hut aufsetzen muss, sondern alle einen Frack tragen. Naja, und auf jeden Fall ist die Veranstaltung, letztes Jahr war es noch ein wichtiger Preis. Und dieses Jahr, weil Österreich dann eben durch diese komische, sehr streng rechte Regierung und die kennen sich auch alle untereinander. Letztlich ist das so, wie wenn jetzt zum Beispiel Sachsen-Anhalt sagt, wir werden ein eigenes Land und alles untereinander ausmachen muss. Also die Polizei von Sachsen-Anhalt wird auf einmal dann eine Polizei von einem ganzen richtigen Land, von einem Staat und nicht von einem Bundesland. Entsprechend, man kennt sich untereinander. Letztes Jahr war es noch ganz entspannt und dieses Jahr habe ich das Gefühl, dass die politischen Verhältnisse in Österreich noch ein bisschen strenger geworden sind. Deswegen hatte ich keinen Bock hinzufahren. Ich hatte auch die Zeit nicht.
Was war eingeladen?
Habe ich eine Grußbotschaft hingeschickt. Ich wollte doch letzte Woche, habe ich doch noch gesagt, den Text vorlesen. Haben wir aber nicht mehr gemacht. Hätte ich das mal besser gemacht. Da habe ich auf jeden Fall einen Text vorgelesen und ich habe als kleines Zitat einen alten Tweet von Stefanie Sargnagel genommen, die auch mal bei uns in der Sendung war, bei unserer Talkshow. Die hat nämlich mal Österreich, du dummes Hurenkind, ich kill dich, geschrieben bei Twitter und wurde dafür gesperrt. Und deswegen habe ich quasi meine Dankesrede für den Erhalt der Romy begonnen mit dem Satz, hallo sehr verehrte Damen und Herren, liebe Hurenkinder. Das hat natürlich keiner verstanden, aber warum auch, war ein effektvoll. War ein Insider. Und dann habe ich einfach so ein bisschen erzählt, wie man halt so erzählt, wenn man weiß, dass man eben in einer halben Stunde mit dem Panzer von München nach Salzburg kommen kann, falls was ist. Und habe über Österreich ganz schamlos geredet. Und dann hat sich daraufhin, in allen Zeitungen stand es dann, und es hat sich dann die Chefredakteurin der Zeitung, die diesen Preis ausrichtet, von mir distanziert. Hat dann gesagt, ja, Kunst ist ja Satire, ist ja schön und gut, aber man darf es ja nicht übertreiben. Also was halt passiert, wenn man seinen Job ernst nimmt. Und das war ein riesen Aufregerthema in Österreich. In Deutschland hat es niemanden interessiert. Du warst sogar da abgelenkt, weil du merkst, die Geschichte steuert auf eine Pointenlosigkeit zu.
Ja, nee, aber...
Es ist halt, ich hab dann erzählt, ich bin auf Ibiza und sitze hier gerade zugekokst mit ein paar in einer russischen Oligarchenvilla und deswegen nicht zur Preisverleihung kommen, mit so ein paar FPÖ-Politikern, Kumpels von mir, und wir überlegen, wie wir die Kronenzeitung an uns reißen können, um den Meinungsmarkt in Österreich zu beherrschen. Und ich glaube, das ist echt so ein Ding in Österreich. Wer da die Kronenzeitung hat, das ist so ein bisschen so, wie wenn man die Bildzeitung kauft. Und das ist in Österreich so ein Riesending und die FPÖ versucht, diese Zeitung irgendwie an sich zu reißen, damit die da noch mehr die Meinung kontrollieren
können. Du nicht mal eins von der Kronenzeitung weggeklatscht irgendwie auf der Bühne?
Ich glaube ja. Siehst du, in Deutschland ist das absolut kein Thema. Da kommt einfach ein Rap-Künstler aus Berlin und klatscht dann einfach wahllos Leute um, wenn die frech werden. Ich habe nur das Gefühl, so langsam habe ich so leichte Türkei-Gefühle bei Österreich, dass am Flughafen die Kontrollen ein bisschen länger werden könnten demnächst.
Meinst du?
Ja, ist wirklich so. Also das ist wirklich in Österreich so, dass man denkt, wie lange hält die Polizei noch dieses liberale Grundgefühl aufrecht? Oder wann holen die mal den Gummiklüppel raus? Und wann ist da, wann wird mal überlegt, wie weit die Meinungsfreiheit wirklich gehen soll? Das ist, in Österreich ist es wirklich so. Es ist wie so ein kleines Reagenzglas, so ein scheiß Reagenzglas, wo man als Deutscher davor stehen kann und sich überlegen kann, will man das auch? Oder lieber nicht?
Ich habe so viele Menschen, schöne Menschen und liebe Menschen in Österreich kennengelernt.
Der Apfelstrudel schmeckt so gut. Oh, aber alle problematischen Deutschen, muss man auch mal ehrlicherweise sagen, sind Österreicher. Ist nun mal. Hitler, denkt man, war ein Deutscher, war ein Österreicher.
Der ist einfach über die Grenze gekommen. Der hat sich so eingedeutscht, finde ich, Hitler, dass man den jetzt auch nicht mehr als Österreicher bezeichnen kann.
Wie war das eigentlich formell? War Hitler eigentlich österreichischer Staatsbürger? Ich habe gelesen, er hat irgendwann die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Kann man den jetzt nicht im Nachhinein nochmal ausbürgern? Oder kann man nicht sagen, pass mal auf, nee, komm doch nicht? Und dann,
der Theodor Heuss-Platz hieß bis 1947 noch der Adolf-Hitler-Platz zum Beispiel. Haben wir auch erst 2 Jahre später umbenannt.
Wirklich?
Ja.
Bis 47,
krass, ne? Bis 47 hieß der Theodor-Heuss-Platz noch Adolf-Hitler-Platz. 2 Jahre gedacht so, ach komm, ein Jahr geben wir ihm noch.
Weil die brauchten jemanden, der nachkommt, der wichtiger ist als Adolf Hitler. Und dann kam irgendwann Theodor Heuss halt. Vorher gab es ja auch nichts. Ja. Wir hätten sonst nennen sollen den Platz.
Keine Ahnung. wir beide waren noch
scheiße,
wir waren noch
scheiße nicht verloren. Scheiße verloren Platz.
Jan, ich muss heute unbedingt noch ein paar Songs auf die Liste packen, weil es ist Ostern. Ich bin so richtig in Geberlaune heute. Und außerdem, ich würde gerne einen richtig schönen Song. Den hört ihr euch an, wenn ihr heute Abend zum Osterfeuer geht. Nee, Osterfeuer war ja schon gestern. Und
Osterfeuer ist immer Samstag, ne?
Ist immer Samstags, genau. Ich bin früher mal in die Elbe gegangen. Es war aber so überfüllt, da bei der Strandperle. Da ist ein riesiges Osterfeuer in Hamburg in Övegönne. Ja, so. Ach, heute, während wir gerade diese Sendung aufnehmen, spielt die tolle Band Papp, die ich letzte Woche empfohlen habe und die ich mir deswegen nicht angucken, weil Jan in Sri Lanka ist und ich mich wieder mal nach seinen Zeitorientierungen richten muss. Ich packe jetzt einen Song von der Band Skin Shape auf die Liste. Der ist so entspannt und der Song heißt I Don't Know. I Didn't Know heißt der Song und den liebe ich sehr. Und dann noch von der Band First Aid Kit den Song I Found A Way. Zwei fantastische Songs für euch, von mir, heute, weil Ostern ist, weil ich in Geberlaune bin.
Von mir gibt es keine Songs, ich habe nämlich eine Blase im Mund.
Ja, du siehst auch ein bisschen, warum du siehst aus, als wenn der Jetlag dich doch ein bisschen gefickt hat.
Ja, das kann aber auch sein, das war diese Massage mit 8 Hände, 2 Penisse. Ich hab so eine Blase im Mund.
Ich drück jetzt Jan mal kurz die Blase aus. Mach mal den Mund auf und wir sind gleich wieder da mit fest und flauschig.
Tut total weh. Sendungstitel heute ist Real Talk. Böhmermann gesteht, Schulz ist fassungslos, um die Presse zu triggern und dann maßlos zu enttäuschen. Wie immer. Wir unterlaufen die selbst hochgelegte Latte. Das ist unser Markenzeichen.
Genau. Latte raus, bis gleich.
So Leute, hier ist Opa und jetzt geht's weiter mit Fass und Flauschig. Ja, das brauch ich. Fass und Flauschig. Komm schon, traurig.
Fest und Flauschig am Sonntag, am Ostersonntag. Es ist Ostersonntag. Ich schaue hier auf die Bucht von Sri Lanka.
Auf arme, einsame, auf arme Menschen, die da sind.
Es und ist für ein dich, so schönes Land.
Und die Menschen für dich schon das Essen nett. Machen für heute Abend. Die für dich jetzt gerade fischen gehen. Die Liege vorbereiten. Du bist...
Laura! Laura! Laura, komm mal her!
Laura, zieh die Mutter an, damit ich Bock auf dich hab!
Meine Laura. ich habe noch so, wir haben so zwei, drei Sachen, ich muss diese Woche oft an den Spruch denken, in der Kathedrale meines Herzens wird immer ein Licht für dich brennen. Ja, in meinem Herzen wird immer eine Kathedrale für dich brennen. Diese Woche ist am Montag Notre Dame in Flammen aufgegangen. Also liebe Grüße an alle Handwerker, aber jetzt die Untersuchungen können sich sparen. Irgendein Azubi hat den Schweißbrenner eingelassen, würde ich sagen. Und ich dachte so, das Erste, was wahrscheinlich dann derjenige sah, dachte, oh merde, die Schweißbrenner angelassen. Und dann brennt er die Kathedrale mit irgendwie Kunstwerken aus dem 12. Jahrhundert und sowas, weil irgend so ein Azubi da vergessen hat, den Gashahn abzudrehen. Irgend so was Weirdes wird am Ende rauskommen, was da oben passiert ist. Ich habe diese Woche leider nicht so viel mitbekommen. Was machst du da, Olli?
Ich habe mir gerade noch mal den Wein aus der Küche geholt. Guck mal, ich war weg vom Mikro, hat keiner gemerkt. So professionell sind wir schon bei unserem Podcast. Und habe jetzt mir die Weinflasche, ich habe nämlich einen Weißwein, einen guten da. Ich bin allein heute Abend, einen Bretzer, und den habe ich mir gerade geholt. Und den kippe ich jetzt mir mal rein.
Ich habe hier so einen guten Wengen-Amerikan. Ich trinke in diesem Land, also bei aller Freundschaft und so und bei aller Liebe zu fremden Ländern, aber ich trinke nichts, was nicht von der Coca-Cola Company ist. Weil das ist einigermaßen sicher. Es ist zwar wahnsinnig ungesund, aber ich glaube, es ist noch ungesünder, als dieses komische braune Wasser zu trinken, was einem hier auf den Tisch gestellt wird. Nicht mit mir.
Dieses Chlorwasser, ne? Dieses Chlorwasser.
Deswegen trinke ich das. Was wollte ich sagen? Ach so, Notre Dame ist abgefackelt, oder zumindest das Dach ist abgefackelt. Es sind viele unwiederbringliche Kunstgegenstände, beziehungsweise viel von der alten Struktur. Dieser alte, staubige Dachboden ist abgebrannt. Und ich fand es ganz faszinierend, dass es ein Protokoll gibt, was es in solchen Fällen bei der Feuerwehr in Gang gesetzt wird. Weil man hat das Feuer gesehen, live auch im Fernsehen und so, außer bei ARD und ZDF, weil die wussten, wenn es nichts Neues zu berichten gibt, dann berichten wir nichts. Wir berichten nur, wenn es was gibt. Sehr löblich. Überall anders hat man einfach draufgehalten und erstmal wunderte man sich, warum sieht man keine Feuerwehr. Es gibt ein Protokoll, wenn so ein historisches Gebäude anfängt zu brennen.
Dann schaut man erstmal eine halbe Stunde.
Erstmal guckt man eine halbe Stunde und macht Fotos für Insta mit seiner Freundin zusammen.
Das ist
die große
neue Insta-Regel, dass man 20 Minuten, bevor das Feuer gelöscht wird, Zeit hat, für Insta-Fotos zu machen.
Genau, auch wie bei Unfällen oder wenn was Schlimmes passiert, wenn jemand verletzt ist oder sowas.
Warum helfen Sie denn nicht? Sorry, 10 Minuten Insta-Zeit erstmal.
Und auch durchgesetzt bis vor das Bundesverfassungsgericht. Karlsruhe entscheidet, Insta-Zeit ist Menschenrecht. Ja. 10 Minuten draufhalten, filmen und sich einen runterholen. Gilt, ist rechtlich okay. Nee, es wird zuerst bei Feuerwehrleuten, wenn sowas brennt, per Protokoll werden die beweglichen Kunstgegenstände
rausgetragen.
Das ist das allererste, was passiert. Die holen dann diese großen Kisten von irgendwoher aus dem Keller oder sowas und packen alles ein.
Die Deldo-Sammlung vom Pfarrer.
Genau. Genau. Und dann fangen die langsam erst an. Zuletzt wird die Struktur gerettet. Mm. Zu allerletzt die Struktur. Und bevor die Kunstgegenstände gerettet werden, natürlich Menschen. Das ist das allererste. Also Menschen, Leib und Leben. Dann Kunstgegenstände und ganz zum Schluss dann erst die Struktur. Und ich glaube sogar, bevor dann die Struktur gerettet wird, kommen auch noch angrenzende Häuser und umliegende Sachen. Also bevor man dann andere Gebäude auch noch weiter fackeln lässt, muss man erstmal sehen, dass die abgelöscht werden. Und wenn man dann noch Schläuche hat, dann macht man die Struktur kalt. Und krass war, dass diese riesige Rosette aus dem 11. eine Rosette aus dem 11. Jahrhundert, die oder aus dem 12. Jahrhundert, die wurde
eine heilige Rosette.
Die heilige Rosette hinten am Arsch von der Kirche ist sie auch noch tatsächlich. Nee, da ist sie vorne. Nee, die ist, weiß ich nicht. Eine wunderschöne Rosette auf jeden Fall, eine wunderschöne Rosette. Die hat es geschafft, die hat überlebt. Innen drin aber wahnsinnig viel kaputt. Und innerhalb von 48 Stunden hat man 880 Millionen Euro zusammenbekommen. Und ich habe mir auf Twitter die ganze Diskussion durchgelesen. Leute beschweren sich, ist das jetzt nicht ungerecht? Und die Menschen hungern in Afrika. Aber jetzt wird da für so eine Kirche, wo eh keiner hingeht, die eh nur für Insta da ist, wird da auf einmal in 48 Stunden eine Milliarde
In Frankreich herrscht aber noch ein anderes elitäres Denken und ein anderes Wesen. Und da wird auch mal Geld für die Kultur ausgegeben.
Ja. Aber ich habe, vielleicht ist es auch das Alter, aber ich habe auch gedacht, nee, ganz ehrlich, ich finde, das ist ja okay und so, aber ist das nicht auch dieser Whataboutism und so?
Ja.
Ich kann das schon nachvollziehen, dass man...
Ehrlich gesagt hat mich das null berührt mit der Scheißkirche, wenn ich mal ganz ehrlich jetzt bin. Und mir ist es ist eine schöne alte Kirche, aber weißt du was, die hat jetzt 500 Jahre nicht gebrannt, jetzt hat sie halt mal gebrannt, Pech gehabt. Kann passieren, kann mit dem Hamburger Michel, kann mit allem passieren. Ist keiner gestorben, passieren echt viel schlimmere Sachen. Sah auch ein bisschen geil aus, wie der Turm eingestürzt ist. Ich find's traurig und tragisch, wenn Menschen sterben. Das ist jetzt natürlich scheiße für die Kirche, aber heult man nicht so rum. Dann ist das nun mal so. Das passieren viel schlimmere Sachen, ganz ehrlich. Das ist eine Kirche, die abgefackelt ist, weil wahrscheinlich ein Bauarbeiter da irgendwie eine Kippe nicht richtig ausgedrückt hat oder so. Ist dumm gelaufen, aber jeden Tag werde ich konfrontiert mit Sachen und mit irgendwelchen, mit der Grausamkeit der Welt und irgendwas, dass ich jetzt einfach nicht für diese Kirche auch noch meine Empathie aufbringen will und da jetzt irgendwie anfangen will, obwohl ich Kirchensteuer zahle, worüber wir immer mal reden wollten. Da werde ich oft drauf angesprochen, warum. Wir haben es zweimal angeteasert. Ich habe nie darüber geredet, warum ich immer noch Kirchensteuer zahle. Und ich kann es jetzt heute hier in dieser Sendung kurz erklären. Ich zahle die Kirchensteuer, weil ich mehr positive als negative Gedanken Richtung Kirche habe und weil ich auch so ein bisschen das Gewicht halten will. In den letzten Jahren alle nur, die Kirche hat Krieg, Verderben über die Welt gebracht. Ich bin konfirmiert worden, ich habe Konfirmationsunterricht gemacht, ich bin trotzdem Ich bin trotzdem Mensch geblieben. Ich glaube auch nicht an Gott. Ich bin ein bisschen Agnostiker. Noch tief im Herzen muss man als Künstler auch sein, weil wenn du nur resoluter, steinharter irgendwie Nisp bist und denkst, ja, wir leben einmal, hat alles keinen Sinn und dann ist vorbei, ist auch scheiße. Du musst dir irgendein Hintertürchen offen lassen in deinem eigenen Wirrspiel im Kopf. Nichtsdestotrotz denke ich immer noch, dass auch wenn das viele mir wahrscheinlich abstreiten werden, die Kirche auch für viele Menschen ein Halt ist in diesem Leben und ich meinen Teil in einem Land, in dem ich relativ privilegiert leben kann, was abzwacke für und das aber auch genauso für andere Institutionen mache und eigentlich darüber auch gar nicht rede. Aber nichtsdestotrotz ist das Gefühl in mir noch nicht erreicht, dass ich sage, ich möchte der Kirche das nicht mehr zugestehen. Vielleicht ist es
ja, ein Job, aber du hast auch Glück mit der evangelischen Kirche. Das fällt wesentlich leichter, die evangelische Kirche okay zu finden als die katholische. Das ist schon... Nochmal was ganz anderes. Ich habe letztens im Internet so einen Trailer gesehen für einen amerikanischen Film, der heißt Breakthrough, von so einem Jungen, der irgendwie ins Eis fällt. Und es wurde in diesem Trailer so oft gebetet, da ist mir eingefallen, gibt es dieses Genre religiöser, massenkompatibler Film bei uns in Europa eigentlich? So religiöse Kunst, Kultur. Es gibt ja diese komischen so Rapper im Internet, die so christlichen Rap oder Rockmusik machen. Das ist alles eher auch mit so bizarren Zuschauerzahlen, aber es ist alles eher.
Also in Hollywood, in amerikanischen Mainstream-Filmen ist eigentlich immer irgendwann von Gott die Rede oder möge Gott uns helfen. Da ist eigentlich der Christ immer noch King. Christ ist King immer noch
in diesem. Nee, aber in diesem Film wurde so viel gebetet. Der Junge liegt am Bett und dann beten die Rettungskräfte in den Himmel und am Ende gelingt das dann irgendwie, dass er da wieder aufwacht und so. also dass der ganze Plot am Willen Gottes hängt und so, ist das wirklich, in Deutschland ist das echt Nischenkultur, ne? Auch wahnsinnig uncool. Das ist sogar so, auf der Arbeit haben wir öfter mal so, dass Leute mal so ein Video mitbringen von irgendeiner lustigen, peinlichen Christenband oder irgendein, der neue Kult-Podcast, wo da irgendwie so eine evangelikale Tante da irgendwie was erzählt, was alles ein bisschen merkwürdig aussieht, wo wir dann immer sagen, ach komm, das lassen wir nicht in die Sendung reinholen, das ist wirklich zu einfach. Und wenn wir das schon sagen, dann wirklich, wo jedes Ziel angeschossen wird, das wird schon was heißen. Es ist irgendwie, nee, aber interessant, dass du da...
Wie ambivalent, einerseits habe ich keine Gefühle für Notre Dame, andererseits zahle ich Kirchensteuer.
Ja, aber ist ja eine andere Kirche. Ja. Aber ich zahle keine Kirchensteuer. Ich habe aber im Gegensatz zu dir Gefühle für Notre Dame gehabt. Ich finde das, erstmal muss man überlegen, dieser arme, bucklige Typ, der da oben jeden Tag die Glocken... Und dann, der hat es eh nicht leicht. Und dann brennt ihm, dem fackelt ihn auch noch an die Bude unterm Arsch. Der hat es eh nicht leicht. Nee, ich finde das, erstmal dachte ich, das erste, was ich dachte, wie, das haben wir gar nicht kaputt gemacht, als wir aus Paris rausgegangen sind. Ist das erste Mal, dass denen in Paris eine große, wichtige Kirche abfackelt? Wo war denn da das Vernichtungswerk der deutschen Wehrmacht? Da ist mir eingefallen, Paris haben die ja verschont wegen irgendwas. Keine Zeit wegen mehr gehabt. Bitches. Also mussten, wegen den Bitches. Und dann ist mir aber das Nationalsymbol, also das ist so was Wichtiges für die Franzosen ist und dass danach auch Macron aufgerufen hat, Länder der Welt, beteiligt euch am Aufbau dieses historischen Kulturgutes. Das hat mich komischerweise, gestehe ich jetzt auch mal, hat mich leicht berührt tatsächlich. Leicht berührt an Stellen, ja, wo ich
nicht
berührt
werden wollte. Also ich will doch nicht sagen, dass ich völlig kalt...
Nein, ich finde es nicht so schlimm.
Ich finde es einfach nicht so schlimm.
Nee, ich finde es auch nicht so schlimm, aber ich finde, es gibt so wenig Orte, die so gemeinschaftsstiftend sind und wenn du dann dieses Video siehst von den Parisern, die um Notre Dame, die brennende Kirche herumstehen, die da wirklich 1000 Jahre stand und dann irgendwie so Lieder singen und die nichts machen können und diese Hilflosigkeit im Angesicht des Feuerscheins, vielleicht war ich auch um deinen sentimentalen Tag. Mich hat das irgendwie so berührt, dass ich gedacht habe, ey Leute, ganz ehrlich, jetzt pisst euch, das ist jetzt die 880 Millionen, die lagen vorher auf irgendwelchen Tagesgeldkonten. Ist doch besser, dass er die jetzt in irgendeine Kirche reinsteckt, die sich immerhin alle angucken können, als wenn das nur auf seinem Girokonto rumliegt. Da, ganz ehrlich, das bisschen Pragmatismus ist dann schon okay.
Weißt,
das muss man
ja
nicht alles, alles für irgendwie einen noch besseren Zweck aufwenden. Mhm. Aber interessant, dass dich das nicht berührt.
Weißt du, was mich viel mehr berührt, was ich viel mehr vermisse? Die Esso-Tanke auf der Reeperbahn. Das war für mich wirklich ein Punkt, wo man sich nachts...
Wo ist sie denn?
Die ist weg. Die haben sie weggemacht, genau wie die Esso-Häuser. Das ist alles weg. Also wenn man vom Dock steht links, da war die Taubenstraße, glaube ich, heißt die. Und dann dazwischen, waren da die Häuser. Das ist jetzt alles noch ein großes Loch. Da macht Conny Littmann wahrscheinlich noch irgendwelche Musical-Häuser hin. Ich habe keine genaue Ahnung. Aber man muss sagen, dass das ganze Ding da, diese ganze Ecke, da hat man Leute getroffen über Jahrzehnte. Wirklich Jahrzehnte hinweg hänge ich da abends ab. Und wenn ich auf der Reeperbahn war und noch nicht mal, wenn der Tank leer war, bin ich da hingefahren. Fahren wir nur, um ein Würstchen zu holen. Und irgendjemand hast du da gesehen. Das war wirklich ein Anlaufpunkt. Und dass der weg ist, den vermisse ich so schmerzlich, dass mir Notre Dame so scheißegal, wirklich. Das kann man auch, gibt's auch viel mehr Aufnahmen von Notre Dame im Fern. Kannst du dir alles auf YouTube angucken, wie sie aussah und so.
Ja, aber ist, dass da mal eine 880 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, dass die Esso an der Reeperbahn wieder aufgebaut wird.
Ganz das ehrlich, mal dass was. Die Esso an der Reeperbahn, das hat Hamburg so richtig ein Stück für mich gebrochen. Aber ich bin auch ein alter Nostalgiker, was sowas angeht.
Vielleicht machen wir ein Esso, Reeperbahn-Esso-Musical, wo man sich wenigstens dann...
Esso, die Tanke, das Musical, ja. Gar nicht so schlecht. Gar nicht, ja, ey, gar nicht so schlecht. Esso, falls ihr zuhört und irgendwie eine gute Promo-Agentur habt, denkt da mal drüber nach. Esso, das Musical, weil das war die beste Esso-Tanke.
Das würden die Esso-Promo-Abteilung niemals hinbekommen. Das kann keine Werbeagentur, das echte Gefühl von der Esso-Tanke an der Reeperbahn. Ich habe einen leichten Bezug dazu, weil es gab früher immer auf RTL 2 Reportagen über die Esso-Tanke an der Reeperbahn. Die wurde abgefilmt in Ende der 90er Jahre. War das, und danach kamen immer die Sexfilme bei RTL 2. Deswegen man zwangsläufig, wenn man die Sexfilme sehen wollte, vorher sich über die Reeperbahn-Esso
schlau machen müssen. Man sich ein bisschen aufgeilen, war schon mal so ein Teaser, so ein bisschen.
Ja, aber das würde keine Werbeagentur hinbekommen, das authentische Gefühl von einer Esso in einer Werbung oder auch nur in einem Musical einzufangen.
Das ist das große Problem, glaube ich. Das ist auch das Problem bei ganz vielen Filmen. Das war auch bei dem Honka-Film das Problem, dass das nicht das Gefühl ist, was da eingefilmt wird.
Nee.
Dass man auch so ein zeitgemäß. Ich habe mir vor 2 Nächten, weil ich nicht schlafen konnte, Comedian Harmonist angeguckt. Hast du den?
Den Film?
Ja, den habe ich noch nie gesehen.
Mit Ben Begger.
Ja, das war der Film, wo auch, also fällt mir nur gerade ein, wo man so versucht hat, ein Zeitgefühl einzufangen. Das ist immer sehr, sehr schwierig. Welcher Film schafft das wirklich, das Zeitgefühl einer vergangenen Epoche einzufangen? Sehr, sehr schwierig. Das Weiße Band von Haneke kann ich da nur empfehlen, was vor dem Ersten Weltkrieg spielt, glaube ich. Ja, genau. Keine Ahnung, aber es kommt mir so vor, als wenn der ganz gut was eingefangen hat. Ob das jetzt der Wahrheit entspricht, kann man alles nicht sagen. Vielleicht ist es auch eigentlich unmöglich, ein Zeitgefühl einzufangen. Vielleicht fasel ich auch zu viel und wir sollten die Abschiedsmelodie heute mal einleiten.
Noch nicht. Nee? Noch nicht. Ich habe noch ein letztes. Ey, du guckst dich nicht so genervt. Dienstleister.
Ich bin überhaupt nicht genervt. Ich denke nur auch manchmal kritisch mir gegenüber, heute fasel ich zu viel oder wir selber. Aber es ist auch Ostern und die Leute können uns auch mal faseln hören.
Ja, wir wollen die Leute heute nicht allzu lange nerven mit so 90-minütigem Gebrabbel. Es gibt der Braten ist in der Röhre und sowas. Ich habe nur eine Sache, die wirklich interessant ist. Ich war in einem Museum. Ich kann den Namen des Museums leider nicht nennen. Es war ein enzyklopädisches Museum, also ein Museum, wo ganz viele Gegenstände waren, also aus aller Welt alles. Und es gab eine große Waffenabteilung in diesem Museum, also wo man sich alte mittelalterliche Waffen angucken kann. Und zwar aus allen Ländern Europas und auch aus, keine Ahnung, aus Asien, aus Südamerika, aus Nordamerika Waffen. Und man ging da so, ich habe da mir vorher nie Gedanken drüber gemacht. Und zum Beispiel französische Schwerter, das sind so fein ziselierte, ganz dünne Dinger, mit so, wo noch auf der Klinge was eingraviert wurde. Und dann gibt es irgendwie holländische Helme, wo man dann denkt, ah ja klar, typisch, das ist ein holländischer Helm. Und jedes Mal, wenn ich vor einem Schrank stand, mit irgendwelchen Werkzeugen, wo ich dachte, Alter, was sind die bescheuert, sich mit sowas auf den Kopf zu hauen? Zum Beispiel so ein Kriegshammer oder sowas. Sag mal, was ist denn das für eine rohe Scheiße? Und ich habe jedes Mal, ich war bestimmt 2 Stunden in dieser Waffenabteilung und jedes Mal, wenn ich eine Waffe gesehen habe, wo ich gedacht habe, die ist roh, extrem effektiv und die ist unfassbar brutal und das ist absolut widerwärtig. Und ich auf Schild geguckt habe, kam die immer aus Deutschland.
Ja.
Das war und sogar mit einer Unterscheidung zwischen, das waren Armbruste ausgestellt. Mhm. Das für mich waren so 7 Armbrüste oder Brüste.
Eine Made in Germany, ne?
Nein. Und es waren ganz Armbrust, wo man denkt, das kann doch gar nicht sein, dass man da Unterschiede sieht. Die Französischen, so schön gebogen. Die Schweizer waren den Deutschen am nächsten, aber was der große Unterschied war bei den Deutschen, es war noch so ein Set an Pfeilen dabei. Da waren nicht nur Pfeile mit dabei, sondern auch so Pfeile, die vorne einfach so eine stumpfe Bleikugel hatten. Oder so eine Bleikugel mit Zacken, wo nicht einfach nur ein Pfeil in jemanden reingeschossen wurde.
Wo der Mensch wirklich ernsthaft zerstört wird.
Da habe ich gedacht, dieses Leitmotiv, extrem effektiv, aber extrem brutal, zieht sich ja bis heute in den deutschen Fußball. Auch das ist ja, weißt du, wir sind nie Weltmeister geworden, weil wir feine Fußballer waren oder sowas. Es war immer extrem effektiv. Es war immer entweder so ein 2-1 oder so ein 1-0 oder sowas. So ein Andi Breme reingedrücke. Man hat gerade so gewonnen.
Ja, aber effektiv gespielt.
Ja, und diese Waffen. Und hast du schon mal einen Kriegshammer gesehen, was das ist? Das ist wie so ein Zimmermannshammer, nur dass diese spitze Stelle vom Zimmermannshammer wie so ein Tyrannosaurus-Fußnagel so gebogen ist, poliert oder so ein Schlagstock, ich weiß, so morgensternartig und dann haben sie das Ende so gemacht, dass der leicht zu reinigen war. Das stand dabei, man konnte nach dem Kampf leicht unter fließendem Wasser abspülen.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Das ist wirklich so, dann nehmen wir so, Herkunft Dresden, Herkunft Braunschweig, Herkunft, so immer, die ekligen Waffen kamen immer aus Deutschland. Immer.
Kriegerisches Volk.
Einfach ein effizientes, brutales Scheißvolk. Kürzester Weg zum Ziel. Wirklich.
Schön.
Hat uns das was genützt? Hat uns das was genützt?
Nein. Die anderen hatten mehr Passion, mehr Leidenschaft vielleicht, die Russen. Oh, es gibt eine Doku über Putin, fällt mir noch gerade ein, die will ich mir angucken. Die lief gerade neulich irgendwie im ZDF. So eine neue Putin-Doku, die ich noch mal sehen muss, wo er auch wieder mit den Hells Angels irgendwie durch Moskau reitet und so. Sehr interessant. Keine Ahnung. Es ist ein faszinierender Charakter für mich, den ich mir ab und zu mal reinziehe. Jan, jetzt höre ich.
Was ist denn mit diesem Müller-Report eigentlich? Da ist ja dieser Müller-Report veröffentlicht worden am Donnerstag. Ist das ein Thema für Fest und Flauschig oder ist das zu, überlassen wir das den Leuten von der Politik-Podcast-Front?
Das lassen wir, diese Woche überhinterlassen wir das den Polit-Podcast-Leuten. Ich glaube, wir haben langsam unser Kontingent für heute mal erreicht. Ich höre schon leise die Musik. Hörst du es auch?
Ich höre sie auch. Ich höre sie auch ganz leise im Hintergrund. Wir reden nicht über den Bus auf Madeira und die Rentner, tragische Geschichte und so. Wir reden auch nicht über den Flieger am Flughafen in Berlin von der Bundesregierung, der irgendwie mit beiden Flügeln auf dem Boden rumgeschrabbelt ist und dann gerade noch so zum Landen kam. All das sind Themen. Nein.
Nee, alles das sind Themen, die einen auch so traurig machen. Oder auch so auch dieser Reisebus, das hat mich wirklich, das nimmt mich zum Beispiel tatsächlich mit. Mich nimmt, umso älter ich werde, umso labiler wird mein Herz teilweise tatsächlich, wenn ich so eine Sache mitkriege. Und auch die Nachrichten, die mich erreichen von unseren Hörern, ergreifen mich manchmal, berühren mich manchmal. Ich will keine einzelnen nennen oder irgendwas. Aber mir schreiben manchmal Leute, wie es gerade in ihrem Leben steht und ähnliches. Ich lese das alles. Manchmal schicke ich nur so einen Anker zurück. Aber ich weiß um diese ganzen Sachen. Wollte ich mal ganz kurz loswerden. Ich bin aber auch nur so ein beknackter Moderator, der nächste Woche auf Tour geht und versucht, euch zu unterhalten. Genauso wie Jan Böhmermann. Die Tour ist ausverkauft. Übrigens, am 24.04. bin ich in Frankfurt bei Halid. Halid ist ein Comedian, junger Comedian. Und ich habe mir für dieses Jahr mal vorgenommen, auch mal so Sachen zu machen, die untypisch für mich sind. Und Halid hat mich in seine Show eingeladen in Frankfurt. Am 24.04. müsst ihr mal gucken auf Instagram oder Facebook, Halid TV. Da bin ich. Keine Ahnung, wie es wird, aber ich freue mich, weil ich den Typen wahnsinnig gerne mag.
Und wo wir gerade über Typen reden, die wir wahnsinnig gerne haben. Unser gemeinsamer Freund Olli Dittrich ist mit Ditscher auf Tour.
Ich weiß, stimmt.
Ja, lass uns das ruhig mal sagen, dass wenn die Leute mal so einen netten, guten Abend mit einem guten Komiker verbringen möchten, also der nicht privat, ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier, ob wir ihn jetzt vermakeln können, privat jetzt nicht, aber der Komiker steht auf der Bühne und ihr sitzt unten und habt einen guten Abend, dann kann man auch zu Olli Dittrich gehen.
Und zu Olli Dittrich hat man eigentlich, mit Olli Dittrich hat man immer einen guten Abend. Das muss man sagen.
Wirklich. Privat wie beruflich.
Privat wie beruflich, genau. Und das war fest und flauschig. Jan wird jetzt gleich in Sri Lanka wahrscheinlich gleich von 8 Händen massiert werden und kriegt dann so Früchte in den Mund.
Och, nicht schon wieder. Ich pfeife mir gleich was Leckeres zu essen rein und dann freue ich mich 3 Tage, dass ich Durchfall habe ohne Ende und ich wundere mich, woher er kommt.
Wir verabschieden uns. Das war fest und flauschig. Haben wir genug Songs auf der Liste für diese Woche? Ich glaube schon.
Ja. Es war diese Woche eine sehr schöne Sendung, sehr gut gelaunt und ich hoffe, dass wir... dass wir vielleicht auch über das grundsätzliche Problem der Insta-Stories von Christian und seiner Laura und Michael und seiner Laura, dass wir da vielleicht ein bisschen Feedback bekommen, wäre schön. Und wenn einer von euch Lust hat, eine Insta-Seite zu bauen, wo man die Fotos einfach mischt und dann irgendwann man nicht mehr weiß, von wem ist das Foto jetzt, von Christian und seiner Laura oder Michael und seiner Laura.
Also wie im Darkroom, wenn ihr nicht mehr wisst, ist es Mann, ist es Frau, wenn sich alles vermischt.
Das wäre schön, wenn in dieser Hinsicht, wenn man da noch ein bisschen Interaktivität gestaltet, fände ich gut, würde ich ein Like da lassen.
Und schickt mir bitte keine Links mehr auf Instagram von Michael Wendler. Und bitte schickt mir keine fest und flauschig Fotos mehr. Und fragt bitte nicht mehr nach Aufnahmen für Videos, wo ein Freund von euch heiratet, wo ich was sagen soll.
Das tut mir auch mal wirklich leid. Das tut mir wirklich leid. Ich lese das immer gerne durch und weiß, eine Hochzeit ist was ganz Besonderes und so. Also beim ersten Mal. Da traue ich mich immer nicht zu antworten. Ich versuche immer, ich hoffe immer, dass das Gegenüber nicht weiß, dass ich die E-Mail gelesen habe. Wird es angezeigt, gelesen bei Instagram, wenn man die gelesen hat?
Ja. Scheiße. Ich lese fast alles. Und diese Musikwünsche, ne? Bitte nicht so David Bowie's Heroes. Das könnt ihr schön selber alles hören.
Ey, hatte das auch jemand geschrieben?
Ja,
kennt ihr den Song Heroes? Der singt ja auf Deutsch. Ich sag so, ganz ehrlich, sorry, ich bin noch nicht 15.
Ja, und
das
auch
ist
so,
mir schon klar.
Genau. Ja, all so eine Sache, ne? Wir sind alte weiße Männer. Wir haben die Welt gesehen. Wir sitzen hier auf unserem Weinfass und lassen die Welt in uns vorbeiziehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche sind wir noch geiler drauf. Habt eine schöne Tschüss. Osterwoche.
Feiert schöne Ostern und bis nächste Woche.
Ciao.